Unidos en Mi Mejor Amigo. Este...
Diese Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in...
Kinder, macht den Fernseher aus! Davon gibt's viereckige Augen!
Hallo Achim.
Hallo Dominik.
Hallo liebe Zuhörer.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Viereckige Augen. Heute wieder für Star Trek Discovery, Staffel 1, Folge 12.
Ja, sehr gut.
Ich glaube, die Folge heißt Vaulting Ambition.
Und der deutsche Titel ist Blindes Verlangen. Ja, ich glaube, das stimmt auch so ungefähr mit der Übersetzung überein. Ja, wir haben Feedback erstmal zur letzten Folge bekommen von Annika. Und jetzt muss ich mich daran erinnern, was sie gesagt hat.
Ja, angefangen hat sie mit Kritik und damit sollten wir vielleicht auch mit einer Entschuldigung einsteigen. Oder ich vielleicht vor allen Dingen. Weil ich ein ganz schlechter Spoilerwarner bin. Ich habe gesagt, Achtung Spoiler und habe sofort losgelegt. Es tut mir leid für alle, denen ich jetzt...
Und auch für eine ganz andere Sendung, also ein anderes Franchise.
Ach so, ja.
Für Star Wars, ne?
Ja, Star.
Ja, oh mein Gott, das nimmt sich ja nicht mehr so viel tatsächlich.
Ja, ich werde mich versuchen zu bessern.
Schön.
Und wenn es doch irgendwie rausplatzt, musst du es einfach in die Shownotes schreiben.
Okay, na toll. Ich werde es versuchen. Aber mir ist es ja auch egal. Und unseren drei Zuhörern vielleicht auch.
Ja, es war halt, ich war so drin im Erzählen, weil ich halt selber, wie ich an der Folge auch sagte, Star Wars Podcasts gehört habe. Und deswegen, die waren da auch so am Mund herum zu erzählen. Da war für mich so, ja... Kann ich auch erzählen. Gut, Entschuldigung auf jeden Fall. Ja, abgehakt.
Dann möchte ich noch mal kurz meine Position klarstellen, denn die wurde noch mal kritisiert. Und zwar dazu, dass der Tod von Leuten im Spiegeluniversum keine Konsequenzen hat und deswegen das Leben wertlos ist. So ungefähr. Das sind erstmal zwei Argumente, die irgendwie miteinander vermischt wurden. Einmal ist es... innerhalb des Universums, dass die Menschen, die also nicht aus dem externen, aus dem Sternflotten-Universum kommen, dass die Leute, glaube ich, weniger Würdigung für das Leben anderer haben. Natürlich ist ihr eigenes Leben auch, ihnen wahrscheinlich ebenso viel wert wie das der Leute aus der Sternflotte. Vielleicht sogar noch mehr, weil das Universum insgesamt egoistischer ist und sich die Sternflotte vielleicht auch noch mehr opfert für andere. Und das zweite Argument war, dass die Tode im Spiegeluniversum keine Auswirkungen haben und sie deswegen egal sein sollten. Also, dass Burnham ruhig da ganze Kolonien auslöschen kann, weil es keine Konsequenz hat. Und dazu würde ich auch tatsächlich noch stehen, denn für ihr Universum hat es halt keine Auswirkungen. Sie kann da Saru essen, sie kann Leute töten. Solange sie nicht aus ihrem eigenen Universum kommen, hat das für ihr Universum einfach keine Konsequenz. Das ist, genau. Und ja, dazu stehe ich dann auch. Was heißt, da stehe ich zu?
Das heißt, sie könnte sich durchaus völlig egoistisch verhalten und...
Ja, alles, was die Mission voranbringt und sie zurück ins Hauptuniversum bringt, sollte sie machen.
Okay, dann müssen wir jetzt da auch nochmal kurz ansetzen, weil du es wieder gesagt hast. Das war nämlich noch eventuell eine Kritik, die Annika nur mir gegenüber geäußert hat, dass wir vom Hauptuniversum sprachen, was ja aber nicht klar ist, ob das wirklich ein Hauptuniversum ist, sondern einfach nur ein parallel existierendes. Und es scheint ja auch mehrere parallel existierende Universen zu geben.
Ja, richtig. Hauptuniversum meine ich damit auch eher für die Show und aus der Perspektive der Charaktere heraus. Mich interessieren andere Universen nicht nur das, in dem ich lebe und in das ich möchte. Genau. Und deswegen ist es halt das Hauptuniversum, weil dort halt unsere Protagonisten herkommen. Genau. Ja, wie willst du es sonst nennen? Ne? Das eine ist das Spiegeluniversum und das andere ist dann das Fliesenuniversum. Denn was ist hinter, normalerweise hinter Spiegeln? Fliesen.
Ja. Ja, okay. Es würde aber trotzdem immer noch bleiben, solange Burnham nicht völlig eiskalt wird, ihre eigene emotionale Belastung durch das, was sie eben im Spiegeluniversum tut.
Ja. Ja, das mag sie belasten. Also ich verstehe es nicht, warum, aber weil das ja halt alles Menschen eines anderen Universums ist, die keinen Einfluss auf ihr Universum haben oder zumindest zu gering Einfluss, nur wenn sie rüberkommen. Da kann sie auch in der Logik des des Spiegeluniversums arbeiten und das ist dann halt der Auftrag des Tötens, denn sie hat jetzt auch nichts groß verändert, dadurch, dass sie jetzt nochmal mit denen gesprochen hat, sondern die sind jetzt wahrscheinlich auch tot.
Okay, um da vielleicht eine Analogie aufzubauen, wäre es durchaus moralisch vertretbar für dich, wenn ich in ein anderes Land reisen würde, in dem Krieg herrscht, ich da reihenweise Menschen umbringe und dann wieder danach zurückkomme, ist moralisch vertretbar.
Ja, es hätte aber Auswirkungen auf meine Umwelt. Außer dieses Land würde danach vernichtet werden durch eine Atomexplosion. Da kann ich da vorher auch munter rumtöten. Das ist richtig. Weil Leute ja da eventuell mitbekommen würden, dass ich in dieses Land gereist bin und Leute getötet habe. Dann würde das auch Auswirkungen auf mich haben. Ja, oder es könnten Leute überleben und sich rächen später.
Okay. Gehen wir davon aus, dass es ein Land ist, das keine große Strafverfolgung hat und auch gar nicht die Möglichkeit, dich zurückzuverfolgen. Was dann ja ungefähr ähnlich wäre wie mit dem Spiegeluniversum, weil sie haben ja gar nicht die große Möglichkeit, in das andere Universum zu reisen, um dann da eventuell eine Strafverfolgung anzuleiern.
Ja.
Wäre also moralisch dann auch vertretbar.
Ja, ich glaube schon. Okay. Solange in diesem Land halt auch so ein Krieg herrscht, dass es zumindest sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass da viele Leute überleben. Weil dort herrscht halt die Logik des Tötens. Und okay. Ist das in Ordnung?
Ich möchte mich davon abgrenzen. Für mich ist das moralisch nicht vertretbar.
Nee, tatsächlich. Also mit Paralleluniversum finde ich es noch stärker. Oder da kann ich mich noch mehr von abgrenzen, weil es ohnehin, ja, nochmal, also, weil ich da auch nie, eigentlich nicht nicht hinreisen kann. Also zurückreisen. Ich kann halt denselben Ort, also ich kann jetzt auf Riser oder so, kann ich jetzt im Spiegeluniversum lauter Leute töten und reise dann in meinem Hauptuniversum wieder in Riser und alles ist gut, alle Leute leben noch. Das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich jetzt in ein fremdes Land reise und dort einfach Leute töte. Genau. Insofern ist es nicht ganz so stimmig einfach, aber mehr oder weniger ist das, was ich sagen will, ja. Wenn es keine Konsequenz auf mich hat und auch nicht auf die Menschen, die ich das Potenzial habe zu kennen, dann wäre das egal.
Okay, machen wir da einen Haken hinter.
Genau, dann gab's noch, ich weiß gar nicht, ob das Kritik war. Ach ja, doch, dass wir vielleicht eine Szene missverstanden haben, und zwar die zwischen Vok und Michael. Und zwar, da hatten wir gesagt, der gemeinsame Feind hat sie halt geeint und das wäre nur die Erkenntnis gewesen, die Burnham da mitgenommen hat und dass das eine ziemlich einfache Erkenntnis ist. Und Annika hat da noch...
Du sprichst von dem Spiegeluniversums Vok auf dem Planeten, wie heißt er da, Feuerwolf?
Ja. Und Annika hat das noch weitergedacht, dass also die Konsequenz daraus wäre, oder sie das so verstanden hat, dass man die Klingonen sich vereinen lassen müsse und dann erst die Chance auf Frieden besteht. Und das ist jetzt die Erkenntnis ist, die Michael nun mitgenommen hat. Ja, also wahrscheinlich ist es das, was uns die Serie erzählen möchte. Nur ist das Problem halt, dass die Klingonen sich ja nur über den gemeinsamen Krieg vereint haben oder über die gemeinsame Prophetenfigur, die sie ja bereits getötet hat. Also die kann sie jetzt nicht wiederbringen. Oder kann sie sie wiederbringen? Also die kann sie jetzt erstmal nicht wiederbringen. Und ja, den Krieg weiter gegen sich führen zu lassen, damit das Klingonische Reich irgendwann mal zum Frieden bereit ist, ist vielleicht auch nicht die optimalste Lösung, dass man jetzt, ja, okay, wir müssen jetzt 10 Jahre Krieg ertragen, damit die sich untereinander geeinigt haben, damit da Strukturen sich etabliert haben, Anführer, und dann können wir mit ihnen verhandeln und mit ihnen einen Frieden schließen. Ist jetzt auch eher eine suboptimale Lösung. Und dass die Stämme sich hinter, die Häuser sich hinter Wok vereinen, ist halt ganz, ganz unwahrscheinlich, denn er ist ja schon im Hauptuniversum gestürzt worden. Oder wurde von einem Haus verraten, was sich jetzt nun als Anführer vielleicht etabliert hat, zumindest. Und aber die wollen halt den Krieg haben. Irgendwie ist Wok, der war halt nie anerkannt, außer von Lorel und den paar Sektenjüngern, die halt jetzt auch gefressen wurden. Oder tot sind zumindest. Insofern hat das irgendwie doch nichts gebracht, glaube ich.
Ja, wird sich zeigen. Also Annika hat das noch ganz interessant weitergesponnen, dass sie eben Wok und Lorel brauchen werden, um sie halt eben als Führer wieder einzusetzen in ihrem eigenen Universum. Und ja, wir hatten ja auch schon die Frage gestellt, wofür ist jetzt Ash beziehungsweise Wok eigentlich noch da? Was kann er noch machen? Und dass er dafür dann halt eben noch gebraucht wird. Ich glaube, es wird sogar in der Serie gefragt, wozu brauchen wir ihn noch? Ist es nicht sogar so, dass sie nur ihn erhalten aufgrund dessen, dass Burnham das gesagt hat?
Dass sie ihn erhalten?
Also, dass sie ihn überhaupt in die Krankenstation gebracht haben und nicht in der Arrestzelle.
Nee.
Ich glaube, es gibt irgendwie so einen kurzen Satz.
Okay, nee, wäre mir nicht aufgefallen jetzt. Ja.
Genau, und dass sie, was dann noch so ein bisschen Einblick in die jetzt aktuelle Folge ist, dass sie Ash eventuell jetzt erstmal als Menschen haben, je nachdem, was Lorel gemacht hat mit ihm, als sie ihn behandelt. Wenn er jetzt halt ganz erstmal wieder Mensch ist, wäre halt ihrer Meinung nach die Möglichkeit, dass er oder dass die beiden sich quasi wieder versöhnen oder halt auf eine gewisse Art und Weise wieder zusammenfinden. Und dass dann aber klar wird, dass sie eben den Wok brauchen und dass ja, Ash dann quasi wieder zurücktreten muss in seinem Körper und den Wok wieder rauslassen muss, damit der dann eben das Klingonenreich vereinen kann und letzten Endes Frieden bringen kann. Mhm. Das war so ihre Idee dahinter.
Ja, da würde ich dagegen argumentieren, dass es halt, dass Wok einfach keine Stellung im Reich hat und ja, schon als voller Klingone abgelehnt wurde wegen seiner Mutation, seines Albino-Seins.
Nicht-Herkunft.
Genau, ja genau, ohne Haus und ohne ja, Ehre gibt's da, wurde da gar nicht, glaube ich, gar nicht so viel erwähnt. Und der Einzige, der da vielleicht noch einen Anspruch hätte, wäre der Prophet, dessen Stellung Wok dann ja versucht hat zu übernehmen. Und den könnte man ja aus dem Spiegeluniversum mitnehmen, eigentlich. Das wäre so die eine, aber den müsste man halt auch coachen und briefen. Und ich weiß auch nicht, wie, ja, da könnte dann Ash bei helfen, tatsächlich, dass er in seine Rolle da reinfindet. Allerdings wäre das auch echt eine komische Einflussnahme der Föderation auf ein anderes Reich. Ich weiß nicht, ob sie da jetzt so einen Fake-Führer implementieren wollen würden, so ein, ja, irgendwie klingt das alles nicht sehr ehrenhaft und, da glaube ich, wird die Föderation den Krieg wohl eher weiterführen und versuchen, weiterhin in Verhandlungen zu treten und hoffen, dass sich das Klingonische Reich mal zurechtrückelt. Ja, insofern sehe ich das auch nicht so richtig. Auch wenn das sicherlich sehr dramatisch wäre, aber so innerhalb des Universums kann ich das nicht nachvollziehen. Ich kann aber auch nicht nachvollziehen, was man mit Ash sonst machen will, denn in jedem Fall kann er kein Sternflottenoffizier mehr sein. Er ist halt super beschädigt, wurde als Schläferagent genutzt. Man kann ihm also auf jeden Fall nicht den Sicherheitsoffiziersposten geben. Ja. Also da bin ich unsicher, was mit diesem Ash passieren soll, außer dass man ihn einsperrt für den Rest seines Lebens.
Ja, wird sie noch zeigen. Ich glaube, das war es an Feedback. Oder hast du sonst noch irgendwas bekommen?
Nee.
Zuschriften, Briefsendungen, Videobotschaften.
Hat niemand einen Stein durchs Fenster geworfen.
Schade. Okay. Und dann ein Aufruf an unsere restlichen Hörer, gerne auch Feedback zu geben.
Ja, wir werden dann darüber diskutieren und uns eure Argumente einmal durch den Kopf gehen lassen. Offensichtlich ändern wir unsere Meinung, also ich meine Meinung nicht, aber naja, damit muss man halt auch irgendwie leben.
Lässt dich im Nachhinein dann ja gerne mal überzeugen. Kannst ja immerhin sagen, Achim, du hattest recht.
Ja.
Ja. So viel dazu. Zu Achim, du hattest recht. Dominik, du hattest ja auch ganz viel recht. Wir hatten beide ganz viel recht in unserer letzten Aufnahme zu dem, was passieren würde. Was so ein bisschen in Frage stellt, ob wir wirklich erst aufgenommen haben und dann die aktuelle Folge geguckt haben. Aber es war so.
Da habe ich mich auch tatsächlich am Montag, während ich die Folge geguckt habe, ich mich so geärgert, dass wir das erst am Abend vorher aufgenommen haben. Weil ich dachte, das wäre so gut gewesen, wenn man das schon früher rausgehauen hätte. Und jetzt ist es wirklich ein bisschen fragwürdig.
Ja, dann haben wir die Leute immerhin nicht gespoilert. Also in Bezug auf die aktuelle Folge.
Und vielleicht können wir das ja nochmal wiederholen. Mal gucken. Aber ich bezweifle es.
Ach so gut raten oder so gut weissagen.
Faktenbasiert.
Ja, wir werden sehen.
Genau. Ach ja, und natürlich auch vielen Dank an Annika dafür, dass sie sich einmischt und versucht, mitzudenken, was halt auch immer bei so einer neuen Serie eine gute Chance ist tatsächlich. Eben, also Annika kennt jetzt den ganzen Kanon nicht so gut und hatte auch nicht so ein großes Interesse an den alten Serien. Aber dass sie da so involviert ist, zeigt ja auch, dass es vielleicht auch eine ganz neue Gruppe an Menschen vielleicht auch anspricht und damit die Serie auch irgendwie ihren Zweck erfüllt hätte. Okay.
Ja. Ja. Machen wir auch da einen Haken hinter und steigen in die aktuelle Folge ein.
Ja. Wie fängt sie an?
Ja. Ich habe es zweimal gesehen. Also den Anfang, weil Annika den Anfang verschlafen hatte. Ja, aber jetzt lass mich nochmal überlegen, wie fing das denn genau an? Ich glaube, Burnham sitzt im Shuttle und startet von der Shenzhou aus. Shenzhou. Ich hatte nochmal drauf geachtet. Ja, und sitzt da mit Lorca im Shuttle und sie unterhalten sich. Hab aber gerade keine Ahnung, worum es geht. Ich weiß nur, sie verabreicht ihm den Schmerzblocker und
ja, genau, das ist auch so das Wesentliche eigentlich. Und besprechen quasi nochmal so irgendwie ihre Taktik, aber nee, kann ich mich auch nicht konkret erinnern. Ist auch am Ende der Folge, also ist auch am Ende nicht so wichtig, glaube ich, was sie da reden. Genau, sie kommen dann halt nur im Imperatorenpalast an und werden dann auch relativ schnell getrennt nach einer kurzen Begrüßung.
Ja, das Ankommen. Also sie schalten ja auf Autopilot. Das wird ja auch gesagt, der Standpunkt dieses Palastes ist geheim.
Ah, okay, ja.
Und sie werden da scheinbar per Autopilot hingelotst. Genau, da wäre noch wichtig, sie sitzen zu zweit in dem Shuttle. Also zumindest so weit, wie man sieht. Da ist niemand, also ich habe da niemand anders gesehen.
Nee, ich habe auch darauf geachtet, als sie nämlich anfingen, so vertraulich mit ihm zu sprechen, dachte ich, ja, da sitzt doch jemand im Pilotensitz sicherlich noch. Aber nee, ist keiner da.
Ja. Wie fandst du den Palast, das Imperatorschiff?
Wie alles im Spiegeluniversum einfach irgendwie so ein bisschen tacky, also ein bisschen zu viel. Also der Imperatorenpalast ist wirkt sehr klotzig und so ein bisschen fast wie eben mehr wie aus Battlestar. Nicht sehr aerodynamisch.
Ich fand das eher wie Starship Troopers, ja. Irgendwie so ein mega großes Schiff irgendwie.
Genau, und hat so eine Sonne irgendwie unter sich, wo es Energie draus speist, nehme ich an.
Vermutlich, ja. Wo ich mir dachte gleich irgendwie, ah, weakest link.
Ja, das sollte man noch zerstören können. Und innen ist einfach alles ein bisschen too much. Das sieht mehr aus wie bei den Klingonen als bei der Föderation ist es ja nicht, aber es sieht, alles ist golden und die Begrüßungszeremonie ist sehr römisch gehalten.
Ja, ein bisschen sehr pompös, ja.
Fast ein bisschen, also insgesamt vielleicht romulanisch. Genau, so würde ich das bezeichnen. Große Foren, ja. Und auch dann wird der Imperator aufgerufen mit verschiedenen Namen.
Titeln.
Ja, und ich hatte es mir, mir sind ein, zwei Sachen da aufgefallen. Irgendwie, es war einmal, dass sie Augustus, glaube ich, heißt, was halt auf den römischen Kaiser anspielt und es ist auch Japadorix oder so ähnlich. Also was auf Latein halt aus Japan kommt oder die Japanesin, oh mein Gott, die Japanerin heißt. Mhm. Und da dachte ich mir, hä? Also im Römischen gibt es das schon, so Scipio Africanus. Das heißt aber nicht, dass der aus Afrika kommt, sondern dass der Afrika erobert hat oder einen Sieg in Afrika erlangt hat. Und da ist so ein bisschen komisch. Also sie kommt maximal aus Japan, wenn man noch diese Ländergrenzen hat. Aber sie wird keinen Sieg in Japan errungen haben, weil die Erde mit Sicherheit geeint ist. Also das mit Sicherheit. Ja. Und dass es da Rebellen nun gibt. Das fand ich so leicht rassistisch tatsächlich.
Okay, dieses Wort habe ich gar nicht gehört. Ich habe nur mitgekriegt, dass sie Herrscherin über Kronos ist und keine Ahnung, ich weiß nicht der genaue Titel, aber halt über Andoria und noch irgendein Planet wurde genannt.
Ja, Vulkan.
Das war mir aufgefallen. Ja, stimmt, das ist. Ja, dann waren es wohl die drei. Ja, aber grundsätzlich passt ja dieses Pompöse und Große passt ja einfach zu diesen ganzen Imperien. Also sowohl zu den Romulanern als auch zu den Klingonen, dass sie sich eben dieses Kriegerische angeeignet haben und dann gehört halt auch irgendwie das zur Schaustellen scheinbar dazu.
Ja, auf jeden Fall. Ja, es war vielleicht nur ein bisschen zu viel einfach. Auch, dass sie sich so, dass sie sich so reindreht, dass sie so einen Drehstuhl hat.
Ja, und das fand ich auch wieder merkwürdig, weil während der ganzen Ansage steht sie da schon und wartet? Oder wird sie dann in dem Moment dahin gebeamt? Muss sie da irgendwie warten, bis dann irgendwie das alles zur Seite geht und sie sich dann umdrehen kann? Guckt sie so lange da hinten die Rückwand an? Oder wird sie von unten hochgefahren? Oder, ja, wie gesagt, reingebeamt? Keine Ahnung. Wenn sie auf jeden Fall wartet und da die Rückwand angucken muss, das ist irgendwie ganz schön dämlich.
Es wirkte wie ein Auftritt. Allerdings hinterfragt man dann die Logik dieses Auftritts so sehr, weil es so über ist. Es ist einfach zu viel, dass man dann denkt, okay, das ist dann, warum sollte sie als Imperator sich so zur Schau stellen und sich so größer machen als Burnham, weil Burnham ja für sie nichts ist. Also sie hat zwar eine Beziehung zu ihr, aber sie muss sie jetzt nicht beeindrucken.
Ja gut, da sind noch jede Menge andere Leute da.
Die dann aber schon die ganze Zeit da waren, bevor Burnham reinkommt. Das heißt, sie ist vielleicht reingekommen, hat gesagt, okay, gleich kommt Burnham, ich drehe mich jetzt so lange um. Sag mir Bescheid, okay. Du machst ein Geräusch, ein Käuzchen machst du, wenn sie reinkommen, ne? Und dann drehe ich mich um. Ja, machen wir das so? Okay, gut, los geht's.
Und wie es verkackt einer 5 Jahre Agoniekammer.
Ja, auf jeden Fall kommt Burnham rein und
das erste nach Begrüßung ist, das wolltest du glaube ich auch sagen, dass sie sich dann ein was ist es für eine Rasse?
Kelpianer.
Ein Kelpianer aussuchen soll. Sie weiß ja die wonach man den besten aussucht und ich dachte tatsächlich, sie darf sich jetzt ihren eigenen Sklaven aussuchen. Das war so, dass ich dachte, ja, okay, jetzt kann sie sich ihren eigenen privaten Sklaven aussuchen und wenn es gut ist. Und klar, sie entscheidet sich natürlich für, wie ich fand, dass er so aussah, Saru. Mhm. Dass sie sich für den entscheidet. Und dann erst im späteren Nachdenken dachte ich mir, das kann ja gar nicht sein, weil wie ist der dann jetzt auf das Imperatorschiff gekommen?
Ja, es ist mir auf jeden Fall genauso gegangen, dass ich dachte, der sieht ja aus wie Saru. Allerdings, ja, habe ich da jetzt nochmal drüber nachgedacht, weil Annika mich da auch drauf angesprochen hatte, dass sie das auf jeden Fall glaubte, dass es Saru gewesen sei. Und es kann nicht Saru gewesen sein, aus verschiedenen Gründen. Denn wir erfahren später einmal, dass der Kelpianer vermutlich gegessen wird. Was halt auch irgendwie unhöflich ist, den eigenen Sklaven von jemand anders zu essen. Also den, such dir einen aus. Oder ich nehme meinen eigenen Sklaven, jetzt essen wir deinen Sklaven. Das ist irgendwie, dann ist es keine Einladung mehr. Wenn ich zu euch komme, dann bringe ich auch nicht mein eigenes Essen mit.
Das ist wahr.
Außerdem sah er sich, glaube ich, nur verhältnismäßig ähnlich aus zu Saru. Und zwar im Vergleich zu den anderen beiden, die halt deutlich nicht wie Saru aussahen. Und dann hat man das einfach fehlgeschlossen.
Ja, aber also in der einen Kameraeinstellung dachte ich irgendwie, das sieht ja doch nicht so aus, irgendwie ist es, wo er weiter weg ist. Aber näher dran war dann so, dachte ich, ja, das tut er doch.
Ja, die Logistik macht, wie du schon gesagt hast, aber auch keinen Sinn einfach. Also die müssen erst mit Warp hinfliegen mit dem Shuttle, dann wird die Discovery jetzt nicht nachgeflogen sein, um dann noch den Sklaven darunter vorher runter zu beamen. Das macht, wirklich keinen Sinn.
Die Shenzhou. Ja, ich hatte jetzt noch gedacht, irgendwie er war wohl an Bord des Shuttles, aber halt irgendwie in der Frachtkammer, wo man halt Sklaven anständig transportiert und dass er halt so irgendwie mitgekommen ist. Aber warum hätten sie ihn mitnehmen sollen? Das ist halt unklar. Mhm. Also ich konnte es jetzt nicht nochmal nachgucken, aber du sagtest ja schon, dass andere Podcasts sich da auch nicht einig sind. Und also von der Logik her, finde ich, wäre es möglich, dass er es war. Also, oder zumindest, ja, warum sollte er es nicht gewesen sein? Sie sucht einfach einen aus, weiß aber eigentlich überhaupt gar nicht wofür. Grundsätzlich müsste sie wissen, wofür. Also als Spiegeluniversums-Burnham hätte sie es gewusst, wofür sie ihn jetzt auswählt. Weil sie es vielleicht auch schon ein paar Mal erlebt hatte, aber das stand in keinem der Protokolle oder sonst irgendwo was, wo sie es hätte nachlesen können und wusste deswegen nicht, wofür sie es jetzt tut. Und deswegen hat sie ihn ausgewählt, weil sie dachte, sie tut ihm damit irgendwas Gutes. Ja, und ist dementsprechend ja auch total überrascht, als sie dann am Ende ihn verspeist. Also kann sich ja nur mit Mühe vom Kotzen zurückhalten.
Und innerhalb des Universums nochmal, also innerhalb der Serie macht das auch keinen Sinn, weil sie da, glaube ich, auch einen größeren Akt draus gemacht hätten, wenn es wirklich Saru gewesen wäre. Dann hätte man nochmal sie alleine weinen gesehen oder so. Sonst, so verdaut sie es. ziemlich gut, tatsächlich.
Ja.
Oder zu gut. Also auch, es ist eklig, ein Kelpianer zu essen. Und das, finde ich, konnte man auch in der Szene wunderbar nachvollziehen. Als dann gesagt wurde, dass es Kelpianer ist, da ist mir dann so Sympathie schlecht geworden, tatsächlich. Weil ich dachte, das ist jetzt hart für sie, das kann ich nachvollziehen. Aber es wäre jetzt nochmal, da hätten sie noch mehr drauf eingehen müssen, wenn das Saru gewesen wäre. Dann hätte sie geweint oder hätte eine andere einen Ausweg vielleicht sogar gefunden, weil das kannst du ja nicht machen. Also, jemand fremdes Ohren, vielleicht, ist eklig. Aber die Ohren von dir würde ich jetzt nicht essen wollen.
Aber wenn sie auch eh schon zubereitet sind?
Ja, klar, aber mein Gott, so viel ist Freundschaft noch wert bei mir. Da isst man die Ohren des anderen nicht.
Okay.
Auch wenn sie dann schon zubereitet worden sind.
Aber ich habe sehr schöne Ohren.
Das stimmt. Ich werde den Kannibalen aus Rotenburg nochmal befragen, was man da machen kann vielleicht mit Ohren, was Schönes.
Einfrieren für schlechte Zeiten. Was zum Wechsel? Ja, für mich war bloß, sie hatte halt einfach keine Zeit, irgendwie jetzt darüber groß zu trauern oder da. Für mich war jetzt, sie ist die ganze Zeit mit dem Imperator unterwegs und ist deswegen gar nicht in der Lage, da irgendwie mal die Deckung fallen zu lassen.
Ja, klar, also innerhalb der Serie, ja, verstehe ich, aber ich glaube, die Showrunner hätten da noch mehr draufgehauen, wenn es Saru gewesen wäre. Nochmal mehr die, nicht Mitleidstour, aber noch mehr den Ekelfaktor erhöht.
Oder sie sehen es so wie du und alles, was im Spiegeluniversum passiert, ist eigentlich ist egal.
Vielleicht.
Ich fand an den ganzen Szenen sehr schön, dass Burnham halt absolut keine Ahnung hat und ich finde, es wird auch sehr gut gezeigt, wie sie sich eigentlich so jetzt genau verhalten muss in Bezug auf den Imperator. Mhm. Also auf
Georgiou.
Georgiou, genau. Weil sie eben nicht wirklich weiß, wie die Beziehung zueinander ist. Und tritt da ja auch der Reihe nach irgendwie in Fettnäpfchen.
Mhm.
Also sie nennt sie dann schon einmal Philippa, wo sie vermutet, dass das gerade schon eventuell grenzüberschreitend sein könnte, dass sie sich da vielleicht zu viel anmaßt. Und ja, der Imperator oder die Imperatorin antwortet nur, soweit ist es jetzt schon gekommen, dass du mich Philippa nennst und nicht mehr Mutter. Aha, sie hatten also ein wesentlich innigeres Verhältnis.
Mhm.
Obwohl die Imperatorin vorher schon gesagt hat, meine Tochter. Also schon bei der Begrüßung. Und dann gibt es, glaube ich, den Applaus und
ja, aber ich glaube, das liegt auch an der, weil sie wird Mutter des Vaterlandes genannt.
Okay. Ja.
Und da dachte ich, und da habe ich auch, und da hat wahrscheinlich Burnham auch die Fehlverknüpfung gemacht, okay, dann sind halt alle Untertanen ihre Töchter und so weiter. Dass es nur als Ehrenbezeugung war. Das war auch Teil ihres Titels, Mutter des Vaterlandes. Und deswegen konnte ich dieses, war es noch überraschender tatsächlich, dass sie da so eine Beziehung haben und sie macht es ja auch noch deutlicher, indem sie sagt, ja, ich habe dich damals aufgenommen nach dem Anschlag. Also als sie ist auch in diesem Universum eine Waise. Und sie ist ja ihr Sarek quasi und hat sie dann schon von klein auf aufgezogen mit Vater Lorca zusammen. Das ist nämlich auch das nächste, die nächste überraschende Wendung ist, dass sie mit. Aber wird das da schon erzählt? Ja, ne? Beim Dinner?
Weiß ich gerade nicht. Aber das kommt mir gerade alles gar nicht bekannt vor.
Was? Echt? Okay. Also, es wird erzählt, dass. Naja, das kommt dann wahrscheinlich erst später. Dann machen wir es jetzt auch erst später, weil das der große Reveal ist am Ende. Auf jeden Fall ist dem Imperator klar, dass Burnham sie verraten hat und auch schon nämlich die Spiegeluniversums Burnham hat den Imperator verraten.
Aha.
Denn sie ist wohl mit Lorca abgehauen, der erst wie ein Vater für sie war und dann haben die eine Liebesbeziehung angefangen.
Ja, okay. Ich hatte das nur gelesen, dass Lorca mit späterer Zeit halt irgendwie in ihr Leben getreten ist quasi und dann ja wohl ein bisschen wie Vaterfigur war und dass Lorca dann am Ende halt auch scharf auf sie war.
Ja, die hatten wohl auch eine Beziehung, eine romantische Beziehung. So wird es auf jeden Fall im Englischen deutlich. Genau, und dann wird sie auch gleich festgenommen und weggebracht. Dann sagt Michael, sagt ihr einfach die Wahrheit und versucht sich so zu retten, denn sie weiß, okay, sonst kommt sie in die Schmerzkammern oder wird gleich weggebeamt und sagt ihr einfach, nee, ich habe dich nicht verraten, denn ich bin gar nicht deine Michael, ich bin eine andere Michael.
Ja, und da an der Stelle finde ich es halt auch irgendwie wieder ein bisschen merkwürdig, weil also sie soll ja einen sehr gnädigen Tod bekommen, was zeigt, wie sehr die Imperatorin sie liebt. Also scheinbar soll sie geköpft werden, weil Georgiou da ein fettes Schwert hat.
Ach ja.
Und dann dachte ich mir so, ja okay, also sie ist jetzt in einer äußerst lebensbedrohlichen Situation. Ist diese Information, die sie da hat, dass sie eben aus einem Spiegeluniversum kommt und da eventuell auch relativ freie Wechselmöglichkeiten hat zwischen den Universen, ist diese Information nicht sehr, 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 sehr wertvoll, wenn man überlegt, wie dieses Imperium drauf ist, wie es tickt, eben auf Expansion aus ist, dass es da nicht sehr gefährlich werden könnte für Burnhams Heimatuniversum, wenn sie jetzt diese Information preisgibt.
Dachte ich auch, dass das ein bisschen zu viel ist, aber ich glaube, sie hat auch gemerkt, dass es einfach keine andere Wahl gibt. Denn sie merkte, dass sie zu wenig über das Universum oder über ihre Beziehung überhaupt weiß mit Giorgio, um da irgendwas spielen zu können, um eine weitere Lüge zu entwickeln auf die Schnelle, damit ihr das abgenommen wird, dass sie sie damals wahrscheinlich verraten hat nach allen Informationen. Und dann bleibt ihr halt nur noch der Weg, wenn keine Lüge Erfolg auf Rettung bietet, dann bleibt ihr nur noch die Wahl halt mit der Wahrheit. Und dass sich das sicherlich im Nachhinein als Bumerang herausstellt, da würde ich mit dir übereinstimmen. Allerdings hat sie dann zumindest noch Optionen, den Bumerang quasi oder alles, was die Imperatorin macht, noch zu beeinflussen. So hätte sie halt die Crew auch zurückgelassen. Und sie ist halt einfach die beste Chance, immer noch an die rettenden Informationen ranzukommen oder die Informationen, die sie brauchen. Welche auch immer das immer noch genau ist, ist mir noch immer noch ein wenig unklar tatsächlich.
Ja, denn wir erfahren ja mittlerweile oder zwischendurch auch, dass die Daten, die Burnham schon an die Discovery rübergespielt hat, über Ash, dass die entschlüsselt wurden, das Teil entschlüsselt, bis auf die Teile, die eben schon sowieso geschwärzt waren. Und man sieht halt, das ist nur so ein Datenpad. Und da ist halt wieder irgendwie so die Frage von der letzten Folge nochmal.
Was war da so kompliziert?
Ja, also wieso haben sie es nicht geschafft, diese Daten einfacher rüberzubringen auf die Discovery? Weil es kann wirklich nicht die Riesendatenmenge gewesen sein. Ist ja denn die Arbeit nur noch mit 56K? Dann vielleicht, aber sonst. Ja, aber die Daten sind irgendwie größtenteils nicht so richtig brauchbar, weil den Standort enthält es auch nicht, der Defiant. Und Burnham erhält Informationen von der Imperatorin zu der Defiant. Und zwar, was mit der Crew passiert ist.
Genau, das erfahren wir. Nämlich, die sind wahnsinnig geworden durch den Subraum ist es nicht, aber so ähnlich. Wie hieß das denn?
Ja, irgend so ein Spalt.
Und haben sich alle gegenseitig umgebracht und das Imperium hat dann seine Vorteile aus der weiter fortgeschrittenen Technologie der Defiant gezogen. Und auch Georgiou weiß bereits, also sie sagt, nicht schon wieder jemand aus dem Hauptuniversum. Also diese Informationen sind quasi bekannt und man weiß auch nicht, wie viele da jetzt schon rübergewechselt haben. Vielleicht gab es nochmal Vorfälle oder vielleicht haben sie nach diesem Vorfall vielleicht auch Leute zurückentsandt. Aber das scheint wohl unmöglich zu sein wegen der Beeinflussung auf den Geist von der Crew. Durch diesen Subraumspalt oder was immer noch so war, durch diesen Zwischenraum nach Hause zu kommen. Also ist der Weg jetzt auch erstmal vorläufig versperrt zumindest, sagt zumindest die Imperatorin. Ja, ich bin überlegen, wo wir weitermachen, ob wir jetzt bei Stamets weitermachen oder bei Vok.
Vok geht, glaube ich, relativ schnell.
Ja, okay, dann machen wir jetzt erstmal Vok, denn das sind alles so getrennte Handlungsstränge. Das ist wieder so eine Episode, wo drei parallel laufende Handlungsstränge gezeigt werden, die auch sich kaum voneinander, die sich im Grunde gar nicht beeinflussen gegenseitig. Saru, geht auf die Krankenstation und sieht Ash Tyler, der rumkrampft und rumschreit und der nur schwer zu beruhigen ist. Die Mediziner versuchen ihr Möglichstes und es gibt dann aber einen kurzen, klaren Moment von Ash Tyler, in dem er irgendwas sagt. Irgendwas über Burnham vielleicht?
Er erkundigt sich über Burnham, ob sie gut geht, und Saru antwortet irgendwas drauf, und ja, dann wird er halt wieder wahnsinnig quasi.
Saru geht daraufhin zu Lirel, und ja, er kann noch, man merkt, dass er nicht so ganz glauben kann, dass Ash wirklich ein Klingone ist, denn er sagt, ja, mein Sicherheitschef hält sich für einen Klingonen. Was haben Sie damit zu tun? Oder können Sie ihm helfen? So.
Ja.
Offensichtlich haben die diese Scans jetzt auch nicht durchgeführt.
Genau, die Mediziner sind sich da auch nicht so richtig sicher, was da jetzt nun eigentlich los ist und wie das denn nun sein kann. Und,
ja. Und dass sein Gehirn irgendwie abnormale Frequenzen anzeigt. Auf jeden Fall bittet er um Hilfe, und die lehnt sie aber ab, weil sie im Krieg sind. Und das ist halt Krieg. Das ist ihr Argument. Und sie erklärt aber ihm netterweise, glaube ich, auch schon bei dieser ersten Begegnung, was sie denn jetzt eigentlich mit Tyler bzw. Vok gemacht haben. Und das ist jetzt aus der Episode. Sie sagt, Tyler ist beim Battle of the Binary Stars gestorben. Sie haben ihn dort gefangen genommen, seine DNA erbeutet, seine Erinnerungen kopiert und verändert, glaube ich, Voks Körper menschlichen Anschein gegeben und die veränderten Erinnerungen zurücktransferiert. Also das Vok-Ash-Gemisch quasi zurücktransferiert in Voks Körper.
Okay.
Also ist das weiterhin Voks Körper, der halt nur menschlichen Anschein hat, haben ihm halt ja die menschlichen Organe wahrscheinlich geklont und dort eingesetzt, und der klingonische Körper besitzt auf jeden Fall auch mehrere Herzen zum Beispiel und mehrere Nieren und Lebern, schön als Ersatz. Das heißt, man kann da auch eine ganze Menge wegschnippeln und haben seine Knochen angepasst und so weiter und haben dann diese veränderten Charakter in diesen Körper zurückgespielt. Sagt uns das jetzt irgendwas?
Nö. Ich könnte jetzt nicht mehr denken. Ist halt eine Technik, die sie haben, was ich sehr merkwürdig finde, wenn das wirklich die Klingonen haben, diese Technik, weil warum sollten sie die wann entwickelt haben? Zu welcher Zeit war es ehrenhaft, sich in den Feind zu verwandeln und da dann irgendwie zu Ruhm zu kommen?
Ja.
Kann ich mir nicht ganz vorstellen.
Nee.
Also es muss an sich, ich glaube, es kann sein, dass sie von Freunden sprach, als sie das Vok angeboten hat, als sie sagt, er muss alles aufgeben, und dass eben diese Freunde diese Technik haben, was vielleicht nicht unbedingt Klingonen sein müssten, oder es waren halt wirklich sehr, sehr zwielichtige Klingonen, weil sie hat ja eben diese zwei Häuser, die sie da vereinen wollte unter sich oder in sich, wie auch immer, einmal die normalen Krieger und die anderen, die so ein bisschen die ja die Spione waren, die nicht unbedingt die typischen Klingonen waren.
Ja, es sah aber auch irgendwie sehr nach experimenteller Methodik aus, und der Erfolg war ja auch nicht sicher. Und also wir kennen ja diesen Gedankenmanipulator aus anderen Folgen. Was genau sie damit gemacht haben, weiß ich nicht, aber dass es diese Technik gibt auf jeden Fall, wurde bereits vorher mal angedeutet. Und ja, es ist jetzt nur umso weniger Ash eigentlich, denn es ist noch nicht mal sein Körper, der da übrig ist, auch wenn sie haben ihn nicht komplett geklont, sondern halt Voks Körper nur verändert, mit menschlicher DNA angereichert, wie auch immer. Ja, dass es noch nicht mal sein Körper ist. Das habe ich jetzt erstmal so daraus mitgenommen. Saru lässt das nicht auf sich beruhen, sondern sagt ihm, ja gut, dann ist er Klingone. Dann komm du auch mit ihm klar. Hier, wir beamen ihn in deine Zelle, dann kannst du es dir mal selber angucken. Wir haben keinen Bock mehr drauf. Nämlich, das ist Krieg. Dann siehst du mal den Krieg. Und weil Ash sich, oder Vok, wie auch immer, sich kurzfristig aus der Befestigung des Bettes befreit hat, hat er sich die Brust zerkratzt. Ja, und das nimmt Lirel sehr mit. tatsächlich. Und bietet dann an zu helfen.
Ja, ich dachte, dass sie ihn in die Zelle bieben, wäre erst ganz zum Schluss gewesen. Aber okay, kann auch dann gewesen sein, dass sie dann hilft.
Nee, es war dazwischen einfach nur Pause einfach. Also da gab es einen anderen Handlungsstrang, den wir verfolgt haben, genau.
Ja, sie hilft, indem sie mit einem Handschuh, den sie mitgebracht hat.
Wie?
Sie hat irgendwas Komisches auf der Hand und sieht so aus, als würde sie elektronische Stöße irgendwie oder ein Elektrofeld um seinen Kopf herum aufbauen, wo sie halt Synapsen vielleicht neu ordnet oder sowas. Wo ich mir halt denke, das muss ja ein sehr spezielles Gerät sein. Und ich bin nicht davon ausgegangen, dass das mal eben so auf der Discovery vorrätig ist. Also wo kommt dieses Gerät her? Hat sie das mal eben repliziert? Kann sie das eben so replizieren? Oder?
Ich frage mich gerade, wie ist Lorel auf dieses Schiff gekommen, auf die Discovery? Hätte sie da was mitbringen können überhaupt?
Weiß nicht, sie hatte irgendwen angefallen. Der Admiral und Tyler und eben auch sie waren ja in dieser Kammer. Und da wurden sie rausgebeamt und genau, sie hatten die zwei menschlichen Signaturen erfasst und sie hat sich dann irgendwie bei Ash oder beim Admiral rangeworfen und dann wurde sie mit rübergebeamt. Also sie hätte natürlich irgendwas in der Tasche haben können, weil sie hat ja ihre normalen Klamotten angehabt, aber...
Ja, vor allen Dingen, weil sie sagt, nur ich kann das und ja, das erscheint mir auch irgendwie sehr, sehr... Es scheint mir irgendwie komisch, warum die Ärzte sich das nicht haben erklären lassen. Okay, du machst hier erstmal gar nichts, erklär uns, was du überhaupt erstmal machen willst und nicht fummel irgendwas an seinem Gehirn rum, weil wir die einfach auch nicht vertrauen können. Ne? Sag uns, wie man eine der Persönlichkeiten unterdrückt und wir können es ja selber ausprobieren. Und dass sie das Gerät mithaben sollte, warum? Denn sie meinte ja, dass man ihn durch die Worte aktivieren kann, was dann ja nicht so ganz geklappt hat oder erst verzögert. Warum sollte sie das dabei haben, so eine Gedankenzerstörung zu machen? Und vor allen Dingen scheint das ja auch nur Vok zu töten, dieses Gerät. Also, wenn man jetzt davon ausgeht, dass sie ehrlich ist, oder dann hat sie Vok getötet und nicht Ash. Und warum sollte sie das machen? Also, ja.
Ja, es ist ja nicht... am Ende nicht ganz klar, was jetzt nun passiert ist. Ob sie jetzt nun die beiden Persönlichkeiten in Einklang gebracht hat oder eben die eine oder die andere unterdrückt hat.
Also sie macht schon am Ende den klingonischen Todesschrei. Also immer, wenn jemand stirbt, dann schreien die Klingonen halt. Das ist der klingonische Todesschrei. Warum sollte sie den für Tyler machen? Und weil für sie ist diese Person ja nichts... die kennt sie auch nicht besonders.
Ja, hat sie immerhin auch vergewaltigt.
Nee, ich glaube nicht.
Das war wenn er nicht unbedingt noch mitgemacht hat. Also wenn er dann nur im Körper war und nicht die Ash-Tyler Erinnerungen hatte.
Ja, doch, ich glaube schon. Ja, genau. Ich glaube, das war nur die körperliche Transformation. Da war noch nicht der Geist von Ash da drin, weil Ash ja auch die quasi prominente Persönlichkeit ist. Warum sollten sie das machen? Also, das erklärt sich jetzt mir nicht, warum sie jetzt unbedingt dann jemanden vergewaltigen möchte. Ja, das erscheint mir komisch. Ich glaube, es schien ja auch irgendwie recht einvernehmlicher Sex zu sein. Und Tyler kann sich ja auch nur an einen einvernehmlichen Sex erinnern, im Sinne davon, dass er jetzt nicht körperlich gezwungen wurde, sondern psychisch gezwungen wurde, indem er halt mitspielen musste wohl. Oder sich dadurch halt Vorteile beziehungsweise das Überleben hat erkaufen können. Das ist ja nur seine Erinnerung.
Ja, ist das dann abgeschlossen? Erstmal in der Folge?
Ja, ich frage mich noch, warum sie das machen sollte. Also warum sie Vok töten sollte. Weil sie so Mitleid mit ihm hat, weil sie ihn so sehr liebt, dass sie ihn lieber tötet, als in diesem Körper zu stecken oder diesen Konflikt auszutragen, weil sie ist ja sofort, als sie sieht, oh, er hat sich die Brust zerkratzt, was für Klingonen irgendwie nichts ist, sofort bereit, nein, das kann ich nicht aushalten und nun helfe ich euch. Das ergibt
ja. Ist ja aber schon so, dass Vogt ja auch seinen Tod wünscht. Er sagt ja auch, tötet mich. Und weil das will er ja so auch nicht. Das ist ja auch einem Klingon nicht angemessen, auf einem Bett gefesselt, in Feindeshand. Und das ist ja ihm auch total zuwider. Also er will ja eigentlich überhaupt nichts mit den Menschen zu tun haben. Mhm. Deswegen ist ja eigentlich auch die größte Strafe für ihn, ein Mensch zu sein. Aber halt, es war nötig, um halt eben die Menschen zu infiltrieren.
Ja, was ja überhaupt nicht geklappt hat irgendwie.
Nee, so erstmal nicht so richtig.
Ja, und dann hat jetzt Lorel ihren Plan sofort aufgegeben. Also, ich weiß nicht, ich hab ihr da mehr zugetraut, dass sie dann, also vielleicht hat sie ja auch noch einen weiteren Plan, aber dann ihr Verhalten erklärt sich da irgendwie gar nicht. Dann ist es halt so bewusst ambivalent und oder so bewusst verschleiert, dass es halt schon wieder an, also dass man uns, den Zuschauer verarschen möchte und nicht die Leute innerhalb des Universums. Denn ja, das erklärt sich mir irgendwie insgesamt nicht. Ja, ich weiß auch nicht, was sie davon für einen Vorteil hat, weil sie jetzt sowohl ihren Partner als auch ihren Spion verloren hat. Und sie hätte ja zumindest ihn soweit psychisch stabilisieren können, indem sie mit ihm redet, sein Klingonensein nochmal anspricht, in der Hoffnung halt dort zu fliehen und wichtige Informationen an das Klingonenreich zu senden. Das wäre eigentlich eher in der Motivation von Lorel gewesen und nicht dieses Liebesdreieck jetzt mit Burnham. Und ich glaube, das entsteht halt jetzt gerade, dass halt ja, dass Burnham und Lorel halt nicht dieselbe Person lieben, aber denselben Körper. Oder naja, zumindest gewisse Bestandteile davon. Und dass da noch weitere Konflikte auftreten zwischen diesen drei Personen, halt was Beziehungen und so weiter angeht. Das ist so meine Vermutung, dass die da darauf hinaus wollen.
Mhm. Ja, wir werden das dann sehen. Ich kann mir das an der Stelle halt auch nicht denken, weil es halt noch zu diffus ist, was da jetzt alles passieren kann. Weil sie halt auf dieser Seite auch einfach nichts zu tun haben. Also auf dieser Seite des Universums ist halt, da ist für sie jetzt nichts mehr zu holen, zu tun, zu machen. Es sei denn, sie kommen jetzt irgendwie im Verlauf der Geschichte darauf, dass sie eben doch auch irgendwie was für die Klingonen brauchen, was sie nur hier im Spiegeluniversum bekommen können. Du hattest jetzt schon von den Propheten gesprochen, zu Anfang der Folge, oder müssen sie Vok irgendwie aus dem Universum mitnehmen oder ja, vielleicht auch T'Kuvma?
Das würde nämlich auch Lorel wieder einbinden, weil sie könnte halt den T'Kuvma aus diesem Universum finden wollen, also aus sich heraus, um damit wieder das Reich zu manipulieren, weil sie ja eh die stärkere Persönlichkeit eigentlich war als Vok, der an sich gezweifelt hat und so weiter und den da halt die Fäden zu lenken, der Marionette T'Kuvma, und ihn quasi von den Toten auferstehen zu lassen, was halt für die Klingonen ja ganz schön krass wäre. Also damit könnte man das Reich vereinen mit jemandem, der aus dem Stavokor zurückgekommen ist.
Ja.
Und dann würde sie auch wieder eine eigene Motivation haben und selber was erreichen wollen. Momentan in dieser Zelle kann sie nichts erreichen und mit Vok jetzt vielleicht auch nichts. Auch nichts mehr. Weil der jetzt vielleicht tot ist oder wahrscheinlich. Okay.
Wieder eine zutreffende Theorie aufgestellt.
Ja, genau, richtig. Das wird auf jeden Fall passieren. So, dann haben wir noch Stamets weiterhin. Stamets regeneriert sich.
Ja, und wir dürfen am Ende auch nicht vergessen, wir haben neben Stamets dann auch noch Lorca. Den dürfen wir nur nicht vergessen.
Ja, genau. Ja, klar.
Okay, gut.
Das wird das große Finale natürlich, weil genau, wir haben Stamets, der sich weiterhin regeneriert.
Ja, und er trifft, wie wir ja schon gesehen haben, auf sich selbst in einer Sporenumgebung, was wir dann erfahren, das Sporennetzwerk ist. Und Ja, und diese Version von sich selber ist halt die Spiegeluniversumsversion. Auch wenn er erst sich glauben oder die Spiegelversion ihn glauben lässt, dass er jetzt nun tot sei und genau, er sich selbst in seinen Gedanken erschaffen hat, um ihn zu Gott zu führen. Ja, aber wir kriegen mit, dass es...
Die eine Frau ist.
Ja, genau. War kurz ganz witzig, aber ja, ich fand den Humor sowieso von Stamets nie so großartig und ja, war so mäßig. War okay in
der Szene. Ja.
Genau, aber Spiegeluniversums Stamets führt ihn da rum. Sie geben sich die Hand und dann wird auch alles mit einmal zur Discovery, die Umgebung. Und genau, Spiegeluniversum Stamets sagt, dass das die Art und Weise des Spornetzwerkes ist, ja, ihn zu beruhigen, ihm eine vertraute Umgebung zu geben, wo ich dann aber halt im Nachhinein auch dachte, naja, ist vielleicht eher so die Manipulation von Spiegeluniversum Stamets, um halt irgendwie ihn dahin zu bringen, dass er ja das Geheimnis preisgibt, wie man nun reisen kann in diesem in dieses Spiegeluniversum. Mhm. Denn scheinbar ist das auf der Spiegelseite nicht so möglich. Oder scheinbar haben sie diesen Antrieb nicht. Sie haben zwar auch mit Sporen geforscht, aber, ja, oder sie haben nicht die ganze Tragweite erkannt, dieses Sporenantriebs, dass sie den vielleicht schon haben, weil es scheint ja die Discovery auch zu geben. Und die Discovery muss ja mindestens genauso aussehen und eigentlich ja dann auch dementsprechend den gleichen Zweck haben, eben diesen Sporenantrieb. Wobei dann an der anderen Stelle aber unklar ist, warum Burnham dem Imperator noch erklären muss, dass sie einen translucierenden Sporenantrieb haben.
Ja, das erklärt Stamets tatsächlich, der Evil Stamets. Nämlich, ja. die haben auch die Sporen gehabt und haben mit denen halt aggressiv experimentiert und er ist dabei im Sporennetzwerk verloren gegangen und er liegt halt auch irgendwie im Koma irgendwo im Imperatorenpalast, glaube ich sogar.
Ja.
Das heißt, die sind vielleicht bereits in so einer Frühphase quasi gescheitert, bevor dazu der Antrieb kam.
Ja. Aber sie haben trotzdem die Discovery gebaut, die ja nur aufgrund dieses Antriebes gebaut wurde.
Ich glaube, die Discovery wurde schon vorher gebaut und wurde jetzt halt nur modifiziert. Das ist ein Forschungsschiff, also es wurde ja gesagt, irgendwie hier sind irgendwie 600 Forschungsprojekte oder so. Und das ist halt eins davon. Und die Discovery wurde nicht um den Sporenantrieb gebaut, sondern es wurde ein Forschungsschiff genutzt, um dort als eines von vielen Projekten.
Nee, da waren wir doch aber schon weiter. Dass ja auch durch dieses alles sich drehende und wendende an der Discovery, dass es ja eben doch um diesen Sporenantrieb geht. Und dieses Schiff war ja auch völlig neu. Das haben wir gleich als erstes gehört, als sie das erste Mal auf der Discovery landen. Ist ja alles ganz neu und es ist ja wie frisch vom Stapel.
Ja, genau, aber die Bauzeiten der Schiffe ist zu lang. Also in 6 Monaten kann man kein Schiff bauen, auch nicht in der Sternflotte. Ich glaube, die haben so Bauzeiten von 2 Jahren oder so.
Ja, was ja dann heißen könnte, dass sie grundsätzlich an diesem Sporenantrieb schon vorher geforscht hatten.
Ah, okay.
Dementsprechend das Schiff in Auftrag gegeben haben. Und weil neu ist dieses Schiff so oder so. Und dieser Antrieb ist auch neu.
Ja, das stimmt.
Und ich hatte es immer, und ich meine, das war auch die Aussage von Stamets, dass eben das Schiff um diesen Antrieb herum gebaut wurde. Weil sonst, warum sollten sich die Decks irgendwie drehen können und in 2 verschiedene Richtungen, oder horizontale und vertikale, wenn, hat ja keinen Nutzen.
Ja, das stimmt, das ist richtig.
So, und wenn jetzt auf der Spiegeluniversumsseite eben auch die Discovery besteht, ja, dann müsste es vielleicht auch gebohrt worden sein, dieses Schiff. Und dann halt, wie du sagtest, dann in einer früheren Phase hat es halt nicht geklappt, aber das Schiff ist halt da, aber halt nicht mit diesem Antrieb. Warp haben sie ja trotzdem und Waffen kann man vielleicht auch drauf packen.
Mhm.
Wäre möglich, ja, okay. Aber es ist eine schwache Erklärung.
Ja, das stimmt. Was sagt Sam? Achso, ja, aber er scheint schon länger da auf jeden Fall im Koma zu sein. Und und hat auch so eine Art Infektion am Arm, weil das Sporennetzwerk infiziert ist und ihn das halt damit auch infiziert hat. Das soweit als Information. Und dann halt passiert das Star Trek-typische und das, was wir auch in mehreren Episoden kennen. Dein Gedächtnis baut halt hier eine Welt zusammen. Deswegen sieht es so aus wie alle wie die Sets, die wir schon gebaut haben. Halt um Geld zu sparen und da jetzt keine neue Fantasiewelt zu erschaffen. Das hat mich doch sehr, also das haben wir zum Beispiel in Deep Space Nine gesehen, wo sie in das Gedächtnis von dem aus Sektion 31 eindringen und das dann halt die Deep Space Nine als Grundlage nimmt und jeder Raum ist ein Ort in seinem Gedächtnis, so in der Richtung. Das war sehr Star Trek-typisch, fand ich. Und hat für mich funktioniert als Hommage quasi an ältere, an die alten Serien. Ja.
Okay. Als Hommage habe ich es überhaupt nicht gesehen, weil ich da keinen Vergleich gefunden hätte. Es war für mich tatsächlich irgendwie logisch, weil sie ja, wie gesagt, deswegen dachte ich halt eher, es wäre eine Projektion durch Evil Stamets ausgelöst, weil er halt weiß, der gute Stamets muss halt in den Maschinenraum, um da die richtigen Schlüsse zu ziehen. Mhm. Deswegen wollen sie da auch unbedingt hin. Genau, er sagt ja auch zu ihm, er braucht den Navigator.
Genau, weil er schon zu lange drin ist und er kann nicht raus, auf jeden Fall. Weil das ist ja auch nur in seinem Kopf quasi, die sind ja nicht wirklich auf der Discovery, sondern nur in seinem Kopf. Und das ist halt nur ein Weg, um ihm zu zeigen, wie er da wieder rauskommen kann, nämlich indem er diese Sporenkammer in seinem Kopf nachbaut und sie dadurch zurückkommen. Siehst du das auch so?
Nee. Ist das der erste Gedanke, oder wie? Dass sie das so machen?
Nein, also Stamets möchte ja, oder der Evil Stamets möchte ja raus aus diesem Sporennetzwerk, halt zurück in seinen Körper.
Ja.
Und er sagt halt, ja, wir müssen in den Maschinenraum, denn das ist das, womit du dich teleportierst auf diesem Schiff, was ja nur in Gedanken nachgebaut ist.
Oder, okay.
Und deswegen ist das auch der Ort, wo wir unsere Suche anfangen, mit unserer Suche anfangen können.
Ja, okay.
Also, die sind nicht wirklich auf der Discovery.
Ja.
Ja, genau, okay. Und das ist nur so das Interface quasi. Wenn man diesem Gedanken folgt, ist es ein bisschen unklar, was dann Kalbar ist. Ist er nur eine Projektion? Ist er tatsächlich Kalbar, der, weil alle Toten auch ins Sporennetzwerk kommen?
Ja, das ist unklar. Also irgendwie sagt er dann ja auch, ich war gar nicht richtig weg und du hast mich gehalten und ja, es ist merkwürdig. Also es muss ja irgendwie so sein, dass, naja, nee, muss nicht unbedingt. Also Stamets könnte es irgendwie mitgeschnitten haben, dass Kalbar tot ist, weil er sagt ja auch, du hast es gesehen, wie ich getötet wurde. Also kann es in seinem Unterbewusstsein sein, aber die Information, die Kalbar bei ihm gibt, dass eben der Evil Stamets Evil Stamets ist,
ja.
Das hat ja Stamets nicht unbedingt von sich aus. Also es muss halt irgendwie so eine, ja, so eine geisterhafte Projektion sein, die da in dem Sporennetzwerk unterwegs ist,
genau.
Die ja auch krank ist.
Ah ja, stimmt. Das Sporennetzwerk möchte ihm etwas mitteilen und nimmt halt Kalbar als Weg dazu. So verstehe ich das.
So wurde es, glaube ich, auch gesagt.
Ja. Natürlich hat er sehr, also sie unterhalten sich dann auch über sehr private Sachen. Irgendwie, ja, das war irgendwie meine Lieblingszeit, das Zähneputzen, weil du da ganz bei dir warst, irgendwie sowas in der Richtung. Und da denke ich mir, ja, okay, das ist dann, das möchte er nur gerne hören. Das ist nicht wirklich ein Abschied eigentlich von Kalbar, weil das ja nur eine Projektion ist und das müsste auch Stamets irgendwie einsehen, dass es nicht in Wahrheit begründet. Also das hat Kalbar vielleicht nie so gemeint, sondern ist nur das, was er gerne hören möchte. Und deswegen finde ich das so komisch, dass sie so lange reden, als wenn sie tatsächlich diese beiden Personen wären.
Ja, okay. Also Stamets braucht das vielleicht so ein bisschen für seinen Seelenfrieden. Und deswegen spielt das Sporennetzwerk in Kalbar mit.
Ja, und nicht nur Stamets braucht das für den Seelenfrieden, sondern auch die Autoren. Denn in der vorletzten Folge, als Kalbar gestorben ist, haben sie ja gesagt, er kommt noch mal wieder. Ne? Wir haben noch nicht das Ende seiner Reise gesehen. Und ich glaube, das war jetzt das Ende. Und das ist ganz schön armselig, nur so als Projektion aufzutreten und nochmal über die Liebe zu sprechen, die ja als Projektion auch nicht richtig... Stamets spricht halt mit sich selber, wenn dann. Und das ist ganz schön...
Ja,
okay. Das ist ein blödes Ende einfach für diesen ja, Kalber-Charakter. Und ja... Genau, hat mich nicht überzeugt. Und wenn das nun seine letzte Szene war, dann war es die jetzt auch nicht wert, die gesehen zu haben. Ja, fand ich nicht gut. Genau, sie reden noch über Infektion des Sporennetzwerkes, weil sie ja zu aggressiv mit dem Sporenuniversum, mit dem Sporennetzwerk umgegangen sind auf dieser Seite des Spiegeluniversums. Und nun ist das verdirbtes alles. Daraufhin teleportiert sich dann Stamets zurück. Ich weiß gar nicht mehr, was sein Antrieb ist oder wie er das dann am Ende schafft, aber auf jeden Fall kriegt das hin.
Ja, so Evil Stamets versucht er ja in das Quartier reinzukommen oder möchte halt unbedingt noch reingelassen werden. Dann ist halt auch die Warnung eben vor diesem Evil Stamets durch Kalber. Und um die Geräusche nicht mehr zu hören, machen sie halt irgendeine Musik an, die Stamets nicht mochte. Oder die Kalber nicht mochte. Einer von beiden mochte überhaupt nicht. Und ja, Stamets soll dieser Musik folgen. Und das tut er dann auch und kommt dann halt wieder raus. Aber wie es mir schien, und das wollten sie zumindest, denke ich, auch so zeigen, ob es jetzt auch wirklich so ist, ist nicht ganz klar. Aber so wie sie es gezeigt haben, müsste es so sein, dass jetzt... unser guter Stamets in dem Körper des Evil Stamets auf dem Palast ist.
Ah, das hast du auch so gesehen. Ja, voll gut.
Ja.
Ja, genau, denn nach dem, wir sehen nämlich zuerst, wie der Evil Stamets irgendwie aufwacht und genau, sehen da aber keine weitere Interaktion mit irgendwem. Er rennt da nur raus und ist aber auch nicht überrascht. Oder er hat es noch nicht wahrgenommen.
Ja, das ist irgendwie in der Tat ein bisschen merkwürdig. Also so von der Überblendung her, wir sehen ja, wie Stamets die Augen schließt und dieser Musik folgt und dann die Augen aufmacht und wir sehen, wie er auf einem Tisch liegt, davon aufsteht und weggeht und dann in der Kamerarückfahrt sehen wir dann das Imperium-Symbol und ja, von daher war halt für mich klar, aha, er ist jetzt im Imperiumskörper und zeitgleich ja, mehr oder weniger wacht dann ja auch Stamets auf der Discovery auf, was dann für mich folglich dann der Evil Stamets war, der ja auch sehr harsch ist dann zu Tilly.
Was sagt er da? Oder das hatte ich gar nicht als harsch empfunden. Was hast du da noch in Erinnerung?
Ich, keine Ahnung.
Ich meine, er sagt nämlich sowas, von dir weiß ich. Und das ist halt für unseren Stamets ist das ein komischer Satz von unseren guten Stamets, für den Evil Stamets aber nicht. Denn er kann sie ja aus dem quasi Spiegeluniversum kennen. Genau, und ist deswegen überrascht, sie vielleicht auch da zu sehen. Also, dass es eine Überraschung ist, so von wegen, dich kenne ich, von dir habe ich schon mal gehört, so in der Richtung. Denn sie ist ja dort sehr bekannt. Und unser Stamets kennt sie natürlich. Also, er hat mit ihr zusammengearbeitet, da wäre eine andere Art von Begrüßung eigentlich angebracht und nicht von dir habe ich gehört oder von dich kenne ich. Ich glaube, das soll uns täuschen, dass er vielleicht noch ein bisschen irritiert ist, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie ihre Körper getauscht haben. Nicht nur wegen dem Kamerading, sondern auch wegen dieser kurzen Interaktion mit Tilly.
Beide haben es auf jeden Fall irgendwie sehr eilig, woanders hinzukommen.
Mhm.
Und das ist halt jetzt noch unklar, wo sie da jetzt hinwollen und was sie jetzt nun jeweils vorhaben.
Ja, die können auf jeden Fall in ihren Körpern bleiben. Also ich habe überlegt, ja, wie machen, tauschen sie jetzt wieder zurück. Aber im Grunde ist es egal, denn nur bei ihnen hat sich nur die Uniformen unterschieden, soweit wir wissen.
Ja.
Es macht jetzt keinen Unterschied für Stamets, in welchem Körper er nun aufwacht eigentlich.
Ja.
Genau, also wäre das auch, müssen sie jetzt nicht einen Weg finden, ich muss mich zurücktransformieren, um in meinen Körper zu kommen, weil ist halt derselbe Körper. Haben zwar andere Erfahrungen und so weiter,
ja.
Aber muss eine Uniform tauschen und dann ist der gute Stamets auch gut, wenn er an dem Evil-Körper steckt. So. Und es gibt keine Veränderung für die Serie. Mein Gott, jetzt wird es aber kompliziert.
Ja.
Ja, okay, das ist unser Geheimnis für die nächste Folge, was dann der nächste Twist ist, der dann aufgelöst wird. Nämlich, dass sie eigentlich Körper getauscht haben. Vielleicht. Und nun also die Discovery.
Ja, und was dann halt die Discovery-Crew erstmal rauskriegen muss. Und dass sie halt damit mit dem Falschen zu tun haben. Und der gute Stamets auf der Imperium-Seite dann muss dann erstmal rauskriegen, wie er sich zu verhalten hat, um jetzt nicht irgendwie sich völlig in die Scheiße zu reiten.
Genau, und findet dort als Verbündete scheinbar Lorca und auf Michael im Palast wieder. Während Evil Stamets dann halt jetzt durch Falschinformationen die Discovery in Schwierigkeiten bringen kann. Also das ist auch das Einzige, was irgendwie so erzählerisch richtig Sinn macht, was halt Spannung erzeugt. Okay, dann zur großen Twist-Auflösung, wenn wir nicht noch irgendwas vergessen haben.
Nee, ich glaube dann nicht. Wenn wir jetzt vorne bei Lorca anfangen, dann vergessen wir wohl nichts. Ja. Denn nachdem er in den Thronsaal reingeführt wurde und den Imperator provoziert hat, die Imperatorin, sie ihm eine reinhaut, wird er weggeführt und war in die Agoniekammer, die neue, die er nicht mehr von außen betrachten wird, sondern jetzt jede Sekunde seines Lebens darin verbringen wird. Genau, wird er hingeführt und da wird auch gleich angeschaltet und ja, er ist dann da erstmal weg. Bekommt dann mit Verstreichen einiger Zeit Besuch von
jemandem.
Ja, der auch schon vorher im Thronsaal ist. Der da so ein bisschen im Hintergrund steht und ich glaube auch eventuell ihn mit wegführt, weiß nicht genau. Der selber auch Captain ist.
Ja,
kann ich das sein? So von der Uniform her sah es zumindest ein bisschen so aus. Und ihn befragt zu seiner Schwester. Also zu der Schwester dessen, der ihn da fragt.
Nicht seiner, also der Schwester des Typen. Ja, genau.
Lorca soll ihren Namen sagen. Lorca soll den Namen seiner Schwester sagen. Was Lorca nicht tut, man könnte da noch denken, weil er es halt einfach nicht weiß, weil er ja eben noch nie was mit ihr zu tun hatte, weil er ja eben von der anderen Seite kommt. Aber ich fand da dann halt auch schon irgendwie recht deutlich so von dem, wie er sich verhalten hat, dass er es eben irgendwie doch weiß. Also wenn er nicht völlig gaga ist und dieses Spiel aus irgendeinem inneren Antrieb total gerne mitspielt gerade, hätte ich jetzt diese Agonie kann man so verstanden, dass man eigentlich alles sagt, was man nur kann, um eben diesen Schmerzen zu entgehen. Also von daher hätte er auch dann sonst geraten, wenn er der echte Lorca wäre.
Ja, genau. Oder er hätte zumindest irgendwas gesagt. Andeutungen, wie auch immer. Ja, und der tötet dann auf jeden Fall, der andere Captain tötet dann einen von seiner ehemaligen Crew, von der Bayou, glaube ich. Und mit irgendeinem, also mit mehr oder weniger demselben Effekt, wie der Vulkanier sich umgebracht hat. Sollen aber Parasiten gewesen sein. Insofern haben sie denselben Effekt haben sie jetzt für drei unterschiedliche Sachen benutzt. Einmal, als der Vulkanier sich umgebracht hat, dann die lila Kugel, die irgendwie eine super gefährliche Waffe ist. Ach ja. Und jetzt nochmal für Parasiten. Und das sah alles sehr ähnlich aus. Und ja, sie mussten halt irgendwie den Effekt nochmal unterbringen. Das fand ich, hat mich irgendwie rausgebracht. Was sollen das für Parasiten sein, bitte? Naja. Weil es auch nochmal extra gesagt wird.
Ja, Lorca sagt aber nichts. Und was den anderen Captain nur noch mehr in Rage bringt. Und er holt ihn dann letzten Endes auch raus aus der Kammer, um ihm dann, ach so, weil Lorca scheinbar am Sterben ist, was der andere Captain aber dann natürlich doch irgendwie verhindern will. Wahrscheinlich würde er sonst auch Ärger vom Imperator bekommen. Und ja, da zeigt sich dann, der Schmerzblocker von Burnham hat geholfen. Und Lorca geht es noch gut, er kann den anderen Captain überwältigen und ist dann frei. Während parallel, wenn ich da jetzt nichts vergessen habe auf der Seite, an der Stelle, ja. Während parallel zwischen Burnham und Georgiou herauskommt, dass Lorca offensichtlich nicht der Lorca ist, für den wir ihn gehalten haben, sondern eben tatsächlich der Spiegeluniversums-Lorca.
Ja, das wird uns, weil die halt vom, also Michael kriegt beschrieben, dass sie sich halt vom Wesen sehr ähnlich sind und viele Sachen, die der Spiegeluniversums-Lorca gesagt hat, hat halt auch der echte Lorca, der echte Lorca gesagt, und als einziger physischer Beweis macht nämlich die Imperatorin Georgiou dann vollkommen sinnlos die Gardinen auf quasi und sagt dann, das ist der einzige Unterschied zwischen uns. Wir sind lichtempfindlicher als ihr da drüben.
Ja, was sie ja irgendwie auch mal rausgekriegt haben müssen. Scheinbar haben sie noch ordentlich an den Menschen von der Defiant experimentiert oder so, dass sie darauf gekommen sind.
Schien mir sich jetzt, also waren jetzt nicht so ganz sinnvoll, also warum sie jetzt die Gardinen in dem Moment aufmacht und ein bisschen unklar, warum das jetzt so ein physischer Beleg irgendwie dafür ist. Ja, fand ich nicht so gut gemacht tatsächlich. Aber vielleicht, weil ich den Reveal halt auch ja schon vorhergesagt habe oder wir den vorhergesagt haben. Das bringt das aber das Ganze jetzt nochmal ordentlich in Schwung.
Tatsächlich, denn wir wissen jetzt halt, Lorca ist frei. Er hat genau das erreicht, was er halt immer wollte. Er wollte wieder zurück ins Spiegeluniversum, in sein Universum. Wollte da eben auch mit Burnham hin. Und um halt den Imperator zu töten, zu stürzen, wie auch immer.
Jetzt befindet sich Michael halt in der unangenehmen Situation, dass er sich jetzt nun wahrscheinlich mit der Imperatorin verbünden muss. Denn der Spiegeluniversums-Lorca will ihr mit Sicherheit nichts Gutes. Denn er hat sie in das Spiegeluniversum zurückgebracht oder hingebracht und hat offensichtlich auch kein Interesse daran, wieder zurückzukehren, denn er wollte ja unbedingt hin und hat sie benutzt und hat vielleicht auch irgendwie eine creepy Liebe zu ihr. Und da können halt jetzt interessante Sachen entstehen, weil die Imperatorin halt auch noch über die Defiant verfügt und nun auch eine Motivation hat, Michael zu helfen, denn das wird für den Imperator, glaube ich, nicht so gut ausgehen, wenn Lorca da frei rumläuft, denn er wird ja irgendwie noch weitere Pläne haben. Der wird vermutlich jetzt sie versuchen festzunehmen und eine Revolution anzuzetteln.
Ja, es wurde ja auch schon gesagt, dass die ihm noch treu waren oder dass halt die Leute aus seiner Mannschaft ihn nie verraten haben, beziehungsweise halt auch immer daran geglaubt haben, dass er noch lebt. Ja, also da hat er eventuell sogar noch Verbündete, die er schnell halt irgendwie auf seine Seite ziehen kann, wenn er sie schnell findet.
Ja, wird er vielleicht da auch schon platziert haben. Man weiß es nicht so ganz genau. Sie waren ja schon ein bisschen jetzt im Spiegeluniversum wieder zurück. Was wollte ich noch sagen? Spiegeluniversums Lorca will halt, ist auch eben kein Rebell, sondern will halt auch nur die Macht für sich. Also das wird auch relativ deutlich gemacht, dass er halt eben jetzt nicht auf der Seite steht, das tyrannische Imperium zu stürzen, sondern er möchte das tyrannische Imperium unter seine Kontrolle bringen. Ich will Herrscher anstatt des Herrschers werden.
Können wir sagen, wir haben es gesagt.
Ja, richtig.
Auch wenn das nicht grundsätzlich unsere Idee war. Du kamst ja schon sehr früh mit dieser Idee von außen an.
Ja, richtig. Die stammt irgendwie aus dem Internet. Und also die grundsätzliche Idee, und dann habe ich dann halt ab da die Hinweise mitgezählt und erzählt. Und so sind wir dann halt irgendwie zusammen drauf gekommen. Was halten wir jetzt von der Folge?
Ja, also dass das jetzt so mehrere Stränge nebeneinander waren, hat mich gar nicht so sehr gestört. Das wird ja jetzt dann doch einiges zusammenlaufen. Eben der Strang von, also Lorca war ja auch so ein eigener Strang eigentlich, es wäre ja der vierte, den wir jetzt ein bisschen unterschlagen hatten, unsere Aufzählung erstmal. der vierte Strang, der dann ja jetzt mit Burnhams zusammenlaufen wird, wo eventuell eben auch noch Stamets mit reinkommt, da er sich ja jetzt auf dem Imperiumspalast befindet. Und ja, wie es dann auf der anderen Seite weitergeht, ist unklar. Da wird jetzt wahrscheinlich dann, also auf der Discovery wird dann jetzt Evil Stamets für Unruhe sorgen.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist auch die Frage, ja, zu wem hält er da? Wird er vielleicht mit Lorca kooperieren? Oder was ist überhaupt? Er will sie wahrscheinlich in Richtung Palast bringen. Und im Palast passieren ja furchtbare Dinge, wie uns ja Stamets schon angekündigt hat, dass man da nicht hin sollte. Ich fand, also die Folge ist, da ist eine ganze Menge los in der Folge. Es werden so alte Sachen nochmal so abgeschlossen und ein paar neue angedeutet, ohne sie jetzt vollkommen auszusprechen. Das wird dann halt in der nächsten Folge passieren, dass uns das alles nochmal erzählt wird. Auch das mit Stamets wird uns vielleicht dann erzählt werden, weil sich Stamets komisch verhalten wird. Und ja, Lorcas Machtergreifung quasi. Ja, insgesamt war die Folge dadurch ganz okay. Das mit Vox Handlungsstrang ist mir nicht nachvollziehbar. Ich weiß auch nicht, ob sie da irgendeine Idee haben oder ob sie jetzt total ins Klischee abdriften und dann, aha, ich wurde fremdkontrolliert, aber meine Gefühle für dich bleiben und ich war es doch, der, ich habe dich geliebt, aber nur der Teil hat Kalber getötet, der böse war. Genau, deswegen hat mir der Vok-Handlungsstrang nicht gefallen, weil er überhaupt nicht durchsichtig war und auch nicht zu dem passte, finde ich, was wir vorher gesehen haben. Ja, und ich immer noch nicht genau weiß, wie sie die nun zurück ins Spiel bringen wollen. Ich glaube, die haben jetzt eher das Interesse, an diesem Mirror, in diesem Mirror-Universum weiterzuerzählen. Die Flucht aus dem Mirror-Universum, das wird's jetzt werden. Und das finde ich, ist für eine Folge okay oder für eine Doppelfolge, aber jetzt nicht für noch weitere drei Folgen. Außerdem verlieren sie, was ich schlecht finde, Lorca als Charakter, denn der kann ja nicht mehr gut werden. Und genau, er kann nicht mehr gut werden. Und gleichzeitig kennen wir den, selbst wenn sie jetzt den echten Lorca irgendwo finden, keine Ahnung, später, dann ist es halt nicht der Lorca, den ich ganz gut fand. Ich fand nämlich den, ja, Spieluniversums-Lorca als Föderationscaptain ganz erfrischend und sehe nicht, dass der sich nochmal rehabilitieren kann. Insofern ist der Charakter jetzt halt auch rausgeschrieben, was ich sehr schade finde.
Ja, das ist schade.
Siehst du noch eine Chance, dass Lorca als Captain zurückkommt?
Nee, an sich kann es ja nicht. Also wäre natürlich noch möglich, dass sie irgendwo den den Föderationsseiten locker wiederfinden, dass Evil Lorca ihn nur irgendwo versteckt hat und eventuell ja auch verantwortlich war für die Explosion der seines Schiffes. Ja, aber was hätte der Lorca davon gehabt, sein besseres Ich irgendwo wegzusperren? Hat er nichts davon. Er ist ja selbst verliebt und will sich zweimal haben. Aber, ja. Und klar, sie haben ja jetzt schon gesagt, dass so gewisse Dinge auf beiden Seiten irgendwie verankert sind oder fest im Charakter angelegt sind. Dass er halt immer noch ein eher kriegstreibender Lorca sein könnte.
Ja, aber den haben wir ihn die ganze Zeit nicht gesehen.
Und klar. Ich hatte dann halt schon darüber nachgedacht, wer könnte jetzt die Rolle des Captains übernehmen. Das war halt schon so mein Gedanke. Ob das dann tatsächlich Burnham sein würde, die halt dann jetzt da in die Fußstapfen tritt, aber da das ja dann eher nach Föderationsregeln weiterlaufen würde, müsste es dann ja an sich Saru sein.
Ja.
Beziehungsweise ich hatte auch an Tilly gedacht, ob die dann auf der Seite irgendwie dann noch da bleibt und oder dann halt ja in dieser Position des Captains bleibt.
Also im Hauptuniversum? Oder?
Nee, auf der Spiegelseite war ich erstmal noch, dass Tilly da dann Captain ist. Aber ja, das wird sich wahrscheinlich nach der Sternflottenordnung richten und dann wird das Saru übernehmen. Das Kommando, zumindest offiziell.
Ja, Burnham können sie nur mit so einem sehr kitschigen Ende machen. Ah, alles ist verziehen. alles ist verziehen und nun befördern wir sie auch noch. So, das Ende von den Star Trek-Filmen war manchmal so. Alle Anklagen werden fallgelassen und sie erhalten auch ihr altes Schiff zurück und wir bauen die Enterprise neu. Aber das funktioniert hier nicht, weil ihr Verbrechen ja weiterhin, hat ja nichts mit dem Spieluniversum zu tun. Insofern müsste sie weiter degradiert bleiben und kann jetzt halt meinetwegen noch Specialist sein, aber kann nicht zurückkehren auf ihren Posten. Das glaube ich, macht die Sternflotte nicht. Also das wäre sehr klischeehaft irgendwie. Und Saru als Captain möchte ich nicht erleben. Der war schon so nervig mit seiner Paranoia und dann wäre die Show auch ziemlich tot.
Wir dürfen gespannt bleiben, was da passiert.
Genau. Dann können wir uns erstmal auch verabschieden, oder? Ist noch was, fehlt noch was Wichtiges?
Nein, ich weiß nichts weiter.
Gut, dann verabschieden wir uns. Tschüss Achim, tschüss liebe Zuhörer. Bis nächsten Montag. Quasi.
Ja. Auf Wiederhören und wir freuen uns über Feedback.
Ja. Tschüss.
Tschüss.